SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Nach dem Zentrum bombardieren französische Kampfflugzeuge nun auch den Norden von Mali. Die Regierung in Paris glaubt an eine kurze Intervention. Für $1 Milliarde übernimmt Swatch den Juwelier der Stars, Harry Winston.
Wir hatten bis jetzt keine High-End-Schmuckmarke in unserem Portfolio.
Das sagt Swatch-Chefin Naila Hayek. Nach vielen negativen Schlagzeilen macht der Dreamliner von Boeing nun mal eine positive. Er landet und startet in Zürich, beobachtet von Aviatik-Fans. Tagesgespräch heute, Australien. Dort hat es zwar abgekühlt, Werte über 50 Grad sind trotzdem möglich. Was das heißt, schildert unser Korrespondent Urs Welterlin um 1. Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy. In Mali geht es Frankreich darum zu verhindern, dass die islamistischen Rebellen die Kontrolle über das ganze Land eroberten. So begründete Paris am letzten Freitag sein militärisches Eingreifen im Land. Doch obwohl der Vorstoß der Rebellen auf die Hauptstadt Bamako längst gestoppt ist, gehen die französischen Operationen in Mali weiter. Aus Paris, Rudi Mäder.
Im Osten von Mali seien die Operationen erfolgreich verlaufen, informierte Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian kurz vor Mittag. Die Terroristen hätten sich zurückgezogen. Bei Gao weiter westlich sei eine Reihe von Luftangriffen auf Basen der Terrorgruppe Mujao sehr erfolgreich gewesen.
Qui a donné des résultats extrêmement tangibles et qui a abouti à une dispersion de ce groupe terroriste.
Offenbar stoßen die französischen und malischen Truppen aber zum Teil auf erbitterten Widerstand. Auch die Rebellen berichten von heftigen Kämpfen in der Stadt Diabali. Frankreichs Verteidigungsminister Le Drian.
Il reste un point difficile à l'ouest. Nous avons affaire à des groupes extrêmement armés et où des opérations se poursuivent en ce moment même.
Frankreich habe es mit schwer bewaffneten Rebellen zu tun. Die Operationen dauerten dort zur Stunde an. Die französische Reporterin Julia Delage berichtete gegenüber dem Fernsehsender BFM TV, aus der Hauptstadt Bamako, die französischen Operationen sehen immer mehr nach einem Versuch aus, die von den Islamisten kontrollierten Städte des Nordens zurückzuerobern.
Il semble bien que maintenant l'objectif de l'armée française soit d'être aux côtés de l'armée malienne pour ce qui ressemble bien à une opération de reconquête des villes du Nord. En effet, hier.
Offiziell geht es darum, die Militärbasen und Materiallager von Rebellen zu zerstören, sie zu schwächen. Doch die Kämpfe scheinen immer mehr eine neue Dimension zu bekommen.
Und mehr zur Lage der Menschen in Mali nach weiteren wichtigen Meldungen und die hat heute Daniel Hofer.
$1 Milliarde wendet der Wiener Uhrenkonzern Swatch auf, um in den USA die Schmuck- und Uhrenfirma Harry Winston zu übernehmen. Der Kaufpreis betrage $750 Millionen und zudem übernehme Swatch Schulden von maximal $250 Millionen, meldet das Unternehmen. Die Marke ergänze das Prestige-Sortiment der Swatch Group bestens, erklärte Swatch-Präsidentin Naila Hayek. Winston betreibt auch in Genf eine Fertigungsfirma. Die Übernahme muss noch von den Wettbewerbsbehörden bewilligt werden. Von der Transaktion nicht betroffen seien die Aktivitäten der Harry Winston Diamond im kanadischen Toronto. Für die SBB hat die neue Woche mit Verkehrsbehinderungen begonnen. Nach einem Personenunfall in Schönenwerd war die stark frequentierte Ost-West-Achse am Morgen für rund 2 Stunden gesperrt. Mehrere Intercity-Züge zwischen Zürich und Bern mussten angehalten werden. Wegen der grossen Passagierzahl konnte die SBB keinen Busersatzdienst anbieten. Kaum lief der Betrieb kurz nach 9 Uhr wieder normal, kam es auf der Linie Zürich Hauptbahnhof Olten zu Einschränkungen. Konkret zwischen Kilwangen und Meggenwil wegen einer Stellwerkstörung. Nach Verspätungen, Zugausfällen und Umleitungen verläuft der Bahnverkehr inzwischen wieder normal. Auf dem Flughafen Zürich ist am Morgen erstmals eine Boeing 787 gelandet, der sogenannte Dreamliner. Rund 200 bis 300 Luftfahrtfans verfolgten die Landung der neuen Boeing-Maschine. Weil das Leichtbauflugzeug 20 Minuten früher aufsetzte als vorgesehen, durften jedoch viele Fans die Landung verpasst haben. Um 11.41 Uhr hob der Dreamliner Richtung Doha wieder ab. Die Maschine soll durch das geringere Gewicht deutlich weniger Kerosin verbrauchen als andere Flugzeuge. Der Dreamliner war Ende September 2011 erstmals an eine Fluggesellschaft ausgeliefert worden, nach jahrelanger Verzögerung. Auch jetzt noch hat Boeing mit einer Pannenserie zu kämpfen. In den Schweizer Jugendherbergen ist die Zahl der Übernachtungen im letzten Jahr gegenüber 2011 um gut 1% gestiegen. Insgesamt wurden 924.000 Übernachtungen gezählt, wie die Jugendherbergen melden. Die zusätzlichen Logiernächte werden unter anderem auf die neue Eröffnung der Jugendherberge in Interlaken zurückgeführt. Insgesamt gibt es in der Schweiz 52 Jugendherbergen. In Tunesien feiern die Menschen den zweiten Jahrestag des Sturzes von Präsident Ben Ali. Die Feiern fallen aber verhalten aus, da nach der anfänglichen Euphorie erneut Frustration herrscht über den Mangel an sozialen und wirtschaftlichen Fortschritten. Seit dem vergangenen Sommer gibt es vermehrt Streiks und Proteste. Zudem steckt die Debatte über die neue Verfassung in einer Sackgasse. Die anhaltende Hitzewelle in Australien hat in einem Nationalpark ein Großfeuer ausgelöst. Dabei seien 40.000 Hektar Land verkohlt, also eine Fläche in der Größe der beiden Appenzell. Außerdem wurde im Warrumbungle-Nationalpark das Besucherzentrum eines Observatoriums zerstört. Ebenso 30 weitere Häuser in der Gegend, berichtet die Feuerwehr. Tausende Feuerwehrleute sind an hunderten Brandherden im Einsatz. Australien ist zurzeit Temperaturen von weit über 40 Grad ausgesetzt. In der Logistikbranche kommt eine geplante Übernahme nicht zustande. Der US-Paketzusteller UPS zieht seine 5 Milliarden Euro Offerte für den niederländischen Konkurrenten TNT Express zurück. UPS begründet den Schritt mit wettbewerbsrechtlichen Bedenken der EU-Kommission. Die Kommission habe mitgeteilt, sie bereite ein Verbot der Übernahme vor, erklärte UPS-Chef Scott Davis. UPS werde TNT nun für den Abbruch der Transaktion mit 200 Millionen Euro entschädigen.
12.37 Uhr, Rendezvous. Gleich mehr zur französischen Intervention in Mali und den Folgen für die Leute. Dann Swatch Weiss.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
Und kauft einen amerikanischen Edeljuwelier. Zwangsspritze bei Ausschaffungen, problematisch oder nichts als nötig und richtig? Nun läuft die politische Diskussion. Mit dem Doppelstöckerbus zum Churer Bischof, warum kritische Katholiken Vitus Huon davor werfen, die Wirklichkeit nicht zu sehen. Schließlich, vor genau 2 Jahren wurde in Tunesien Diktator Ben Ali verjagt. Warum es Jungen heute noch schlechter geht als vor der Revolution und wie die Schweiz hilft. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.216 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 22,58 gehandelt, der Dollar zu 91 Rappen 71. Das Wetter im Norden bleibt es heute Nachmittag vorwiegend bewölkt. Vereinzelt kann etwas Schnee fallen. Im Westen und Wallis sind einige Aufhellungen möglich. Die Temperaturen liegen um 2 Grad. Im Süden scheint die Sonne auch mal länger bei 5 Grad. Am Dienstag und Mittwoch ist es im Norden bewölkt und zeitweise fällt Schnee. Es ist frostig mit minus 2 bis 0 Grad. Im Süden fällt am Dienstag ebenfalls etwas Schnee. Am Mittwoch wird es teils sonnig bei 5 Grad.
In der malischen Hauptstadt Bamako begrüßen es viele Menschen, dass die französische Armee im Osten interveniert hat. Doch jetzt wird im Norden des Landes intensiv gekämpft und das treibt weitere Menschen in die Flucht. Noch sind die Flüchtlingsströme klein, doch je länger die Kämpfe dauern, umso größer werden sie. Der Bericht von Fredrik Steiger.
Der französische Präsident ist der Held des Tages. François Hollande wird bejubelt in Bamako.
C'est l'extase même. Nous sommes tellement heureux que nous ne pouvons que remercier Monsieur Hollande.
Sagt ein junger Mann im Radiosender France Inter. Er floh aus dem zur Zeit von Islamisten beherrschten Nordmali in den Süden des Landes zu Familienangehörigen in der Hauptstadt. Seine Frau ist stolz auf Hollande.
On est fier de François Hollande.
In Bamako sei die Lage ruhig, sagt Frankreichs Botschafter in Mali, Christian Rouillet, gegenüber France Info.
Aujourd'hui, le calme règne à Bamako. La population va...
Die Bevölkerung fühle sich wieder sicherer, das Alltagsleben verlaufe normal. Das bestätigt Kaspar Ackermann, der für das Hilfswerk World Vision in Bamako tätig ist.
In Bamako ist die Situation dieselbe geblieben. Seit Samstagabend um 12 Uhr herrscht jetzt zwar Ausnahmezustand, aber im Großen und Ganzen ist die Situation in Bamako ruhig für den Moment.
Das französische Eingreifen löste bisher nur geringe Flüchtlingsströme aus, zumal die Verbindungsstraßen vom Norden in den Süden noch nicht sicher sind. Germain Wehu vom IKRK-Regionalbüro in Niamey in Tschad spricht von erst 500 zusätzlichen Flüchtlingen.
Nous avons compté au total 500 personnes, nouvelles personnes.
Das könnte sich rasch ändern, wenn die Kämpfe weitergehen. Und das wiederum ist sehr wahrscheinlich. Die Islamisten mit ihrer radikalen Ideologie dürften kaum die Segel streichen. Zudem gibt es in Mali riesige Mengen an Waffen. Das IKRK bereitet sich auf alle Eventualitäten vor, denn die Lage könnte sich zwar stabilisieren, aber sie könnte auch eskalieren. Man habe stets gesagt, jedes militärische Eingreifen in Mali habe einen Preis für die Bevölkerung.
Toute intervention militaire au Mali aura un coût humanitaire. Ça, c'est une évidence.
Auch die Franzosen selber glauben nicht an ein rasches Ende ihrer Mission. Präsident Hollande:
Notre mission n'est pas achevée.
Und World Vision rechnet schon in den nächsten Tagen mit zusätzlichen Flüchtlingsströmen.
Wir schätzen, dass die Zahl der Flüchtlinge jetzt in den nächsten paar Tagen März ansteigen wird.
Diese kommen zusätzlich zu den bereits Hunderttausenden, die in Mali aus Dörfern und Städten vertrieben wurden, zum Teil wegen der Hungerkrise, zum Teil wegen des politischen Konflikts. 300.000 Malier, so die IKRK-Schätzung, flohen in Nachbarländer, weitere 200.000 vom islamistisch beherrschten Norden in den Süden Malis und 400.000 wurden innerhalb Nordmalis vertrieben. Die meisten leben zwar nicht in Flüchtlingslagern, sondern bei Familienangehörigen, aber sie haben kein Geld für Nahrung oder Medikamente. Da dürfte die französische Militärintervention etwas Positives bewirken, meint Kaspar Ackermann von World Vision. Mali, bisher ganz im Schatten der Schlagzeilen, wird nun auf einmal weltweit zum Thema.
Vor allem, weil jetzt doch eine Weltmacht wie Frankreich hier seine Finger im Spiel hat, das wird natürlich die mediale Aufmerksamkeit ein bisschen mehr auf Mali richten.
Und das erhöht die Spendenwilligkeit für Mali und erlaubt Hilfs- und Entwicklungsorganisationen, mehr zu tun.
Er gehört zu den berühmtesten Diamanten der Welt, der Hope-Diamant. Er schimmert bläulich, ist über 9 Gramm schwer und seinen Wert schätzt man auf bis zu 250 Millionen Dollar. Heute liegt das Prunkstück in einem Museum in Washington D.C., geschenkt vom letzten Besitzer, dem amerikanischen Juwelier Harry Winston. Dieser Harry Winston hatte auch das gleichnamige Unternehmen gegründet, das für Luxus steht im Uhren- und Schmuckbereich. Und diese Firma ist neu also in Schweizer Besitz. Swatch lässt sich das 1 Milliarde Dollar kosten. Warum, wollte Barbara Wittmer von der Swatch-Verwaltungsratspräsidentin wissen von Naila Hayek.
Wir finden Harry Winston erstens mal eine Supermarke. Es ist für die Swatch Group eine Addition zu ihren Marken. Wir hatten bis jetzt keine High-End-Schmuckmarke in unserem Portfolio. Natürlich macht Harry Winston auch Uhren, sehr High-Orlogerie-Uhren, mehr oder weniger im Männerbereich oder im Diamant-Schmuck-Uhren-Bereich. Die Profitabilität würde ich nicht, wenn Analysten sagen, als schlecht bezeichnen. Aber ich kann Ihnen genaue Zahlen sicherlich nicht bekannt geben.
Harry Winston ist eine Uhren- und eine Schmuckmarke. Interpretiere ich Ihre Aussage von vorhin richtig? Sie interessieren sich vor allem für die Schmuckmarke, weniger für die Uhrenmarke Harry Winston.
Das wäre ja schlimm bei der Swatch Group, wenn wir uns mehr für die Schmuckmarke wie für die Uhrenmarke interessieren würden. Für uns ist es natürlich ganz klar, Harry Winston hat eine sehr alte Geschichte in Schmuck. Ich nehme an, Sie kennen den Hope-Diamanten. Der Hope-Diamant ist sehr verknüpft mit Harry Winston, was natürlich das Ganze sehr interessant macht. Aber für uns ist auch von sehr großem Interesse die Uhrenmarke und das ganze Business, das mit diesen Uhren entwickelt werden kann, weil wir da natürlich Synergien sehen, die wir voll ausschöpfen können und die bis jetzt sicher von der Marke nicht ausgeschöpft wurden.
In welchen Bereichen sehen Sie denn diese Synergien? Wie kann ich mir das konkret vorstellen?
Ja, das ist ja ganz klar. Ich meine, wenn Sie Harry Winston angucken, erstens mal ist es eine Marke, die Zugang hat zu Diamanten mit nicht fragwürdigem Hintergrund, weil Sie genau wissen, woher diese Diamanten kommen, da Sie Beteiligungen in Diamantenminen in Kanada haben. Und die ganze Geschichte natürlich über Diamanten und Schmucksteine und Schmuck geht. Aber wenn Sie sich den Uhrenanteil ansehen, dann hat Harry Winston natürlich eigene Produktionen im Sinn von T2. Das heißt, in unserem Fachjargon, das ist die Zusammensetzung der Uhren. Aber sie haben weder eine Produktion von Uhrwerken noch sonstige Großproduktionen, wie wir sie haben, und da sind natürlich die Synergien, die wir nutzen können, viel größer.
Ist denn jetzt dieser Kauf von Harry Winston die Lehre aus der gescheiterten Zusammenarbeit mit der amerikanischen Luxusuhrenmarke oder Luxusmarke Tiffany's, wo man sich ja jetzt gegenseitig mit Klagen eindeckt?
Nein, nein, das hat gar nichts mit der Marke Tiffany zu tun.
Aber Swatch expandiert im Luxusbereich. Gibt es allenfalls weitere Pläne, zum Beispiel, dass Swatch plötzlich auch im Bereich Parfüm, Kleider oder Taschen wie andere Luxusgüterkonzerne produzieren oder tätig sein will?
Nein, wir haben immer ganz klar definiert, wir expandieren in unserem Kernbusiness. Wir sind nicht interessiert, weder in Parfum noch in Handtaschen noch in sonstige Sachen zu investieren, weil das nicht unserem Kernbusiness nahe liegt. Wir expandieren im Kernbusiness. Wir sind interessiert, ganz klar, dass wir in der Schweiz produzieren. Die Uhren werden in der Schweiz produziert. Das wird sich nicht ändern. Der Schmuck wird in Amerika produziert, wie er bis jetzt produziert wurde. Das wird auch so bleiben.
Das sagt Swatch-Verwaltungsratspräsidentin Naila Hayek im Rendezvous auf SRF 1, 2, 4 und der SRF Musikwelle. Ihnen wurde ein Beruhigungsmittel gegen Ihren Willen gespritzt. 3 Häftlingen, die letztes Jahr aus der Schweiz ausgeschafft wurden. Der Fall ist in diesen Tagen öffentlich geworden und hat für Entsetzen gesorgt bei der Ärztegesellschaft und Menschenrechtlern. Ganz anders sehen das einzelne SVP-Politiker. Sie wollen die Spritzen per Gesetz erlauben. Zwangsmedikation bei Ausschaffungshäftlingen, Elmar Plotzer, zu einer neu entflammten Debatte.
Wie sich heute viele Ausschaffungshäftlinge aufführten, sei nicht zu akzeptieren, empört sich SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz. Mit Gewalt versuchten die betreffenden abgewiesenen Asylbewerber, die Rückkehr in ihr Heimatland zu verhindern.
Es darf einfach nicht weiter sein, dass sich Begleitpersonen und Polizisten von Renitenten, Auszuschaffenden schlagen, anspucken, beschimpfen und beißen lassen müssen. Das geht nicht an.
Gegen diese Gewalt müsse man etwas unternehmen, verlangt Adrian Amstutz. Notfalls müsse es auch möglich sein, die Auszuschaffenden mit Medikamenten ruhig zu stellen. Genau das ist im letzten Jahr 3-mal passiert. Wie das Bundesamt für Migration nach Anfragen von Medien bestätigte, hätten die Ärzte bei den 3 Ausschaffungshäftlingen Zwangsspritzen eingesetzt, um zu verhindern, dass diese sich selber oder andere gefährdeten, also aus medizinischen Gründen. Doch diese Maßnahme ist sehr umstritten. Gesetzlich sei dies nicht zulässig, sagt Denise Graf, Juristin und Asylexpertin von Amnesty International Schweiz.
Zwangsmedikamentation ist unhaltbar. Wir haben im Zwangsmaßnahmengesetz diesbezüglich auch eine klare Bestimmung.
Und in diesem Gesetz stehe klipp und klar, dass Medikamente nicht eingesetzt werden dürfen, um die Durchsetzung von polizeilichen Maßnahmen zu erleichtern. Amnesty International werde deshalb beim Bundesamt für Migration vorstellig und verlange, dass sich solches nicht wiederhole. Auf der anderen Seite macht aber die SVP Druck. Offenbar gäbe es da eine Gesetzeslücke, sagt Fraktionschef Adrian Amstutz. Mit einem Vorstoss will er erreichen, dass es künftig gesetzlich erlaubt ist, bei renitenten Ausschaffungshäftlingen Medikamente einzusetzen, wenn es keinen anderen Weg gibt, um diese ruhig zu stellen. Moralische Bedenken hat er keine.
Der Betroffene oder die Betroffene haben es ja selber in der Hand, darauf verzichten zu können, indem dass sie den Ausschaffungsentscheid respektieren, freiwillig ausreisen oder sich kooperativ und ruhig verhalten.
Und er sei sicher, dass die Ärzte, die die Ausschaffungen begleiten, vom Mittel der Zwangsmedikamentation nur sehr zurückhaltend Gebrauch machen würden. Doch genau das bezweifelt der grüne Nationalrat Daniel Fischer. Sobald das gesetzlich möglich sei, werde immer mehr zu diesem Mittel gegriffen, ist er überzeugt.
Ändert man das Gesetz, dann ist Willkür Schleuse und Tor geöffnet.
Der Vorstoß der SVP wird noch für viele Diskussionen sorgen. Der Widerstand von links ist programmiert.
Die Zeit 12.50 Uhr, 10 vor 1. Was soll in der katholischen Kirche möglich sein, was nicht? Die Antwort, die ist eigentlich klar, das, was der Papst zur Leitlinie macht. Doch das ist einigen reformwilligen Katholiken in der Schweiz zu wenig modern, zu wenig dem heutigen Leben angepasst. Vor allem in Zürich haben viele Gläubige Mühe mit dem konservativen Kurs ihrer Kirche. Gestern wollte deshalb eine Gruppe von unzufriedenen Katholiken ein Zeichen setzen mit einer Demonstration am Bischofssitz in Chur. Luca Laube und Stefanie Hablützel berichten.
Die Kirchgemeinde Ilnau-Efrietikon ist mit einem doppelstöckigen Reisebus nach Chur gereist. Unter den 100 Frauen und Männern sind auch Klaus Gersbach und seine Frau. Der 65-jährige Kirchgänger mit kurzem Bart und Wollpullover läuft in einem Grüppchen zur Kathedrale hinauf und erzählt vom Alltag in der Kirchgemeinde. Seine Kirche sei noch jeden Sonntag voll, aber eben nur, weil sie gegen Regeln des Bistums verstoße.
Der Ökumene lebt bei uns. Da kommen reformierte zu unseren Kirchen. Und wir gehen auch bei ihnen in die Kirche. Ich bin beispielsweise im Gospelchor, da bin ich in der reformierten Kirche, singen die vor allem. Und viele Reformierte kommen zu uns, weil im Kanton Zürich ist natürlich vieles ist gemischt. Es sind viele Mischehen. Und jetzt sollte doch nicht so sein, dass wenn die Frau reformiert ist, dann mitkommt die Kirche, dass die nicht dürft zur Kommunion gehen. Das ist wirklich total alte Schule. Das ist daneben. So leben wir heute nicht mehr.
Klaus Gersbach ärgert sich, dass der Bischof diese Regelverstöße bei jeder Gelegenheit verurteilt. Der Ephretiker, der auch Präsident der örtlichen CVP ist, hat deshalb ein Transparent gemalt. Doppelleben aufgeben steht darauf.
Also Doppelleben meint, sie wissen genau, dass anders gemacht wird. Und wenn man nichts sagt, ist das gut. Aber hier und da sagen das Bischof wieder, eigentlich muss es so und so und so sein, oder? Und das müssen wir durchsetzen. Man kann es nicht durchsetzen, weil sonst sind die Kirche leer.
Dann verschwindet Klaus Gersbach mit seiner Frau in der Churkathedrale. Sitzplatz bekommen sie keinen mehr, die Kirche ist proppenvoll. Eine gute Stunde beten die Gläubigen miteinander. Singend ziehen sie nach der Messe auf den Vorplatz, wo sie von Generalvikar Martin Grichting empfangen werden. Auch Monika Schmid ist aus Ilnau-Efrietikon angereist. Sie ist dort Pfarreileiterin und am heutigen Tag die Wortführerin.
Ich bitte jetzt alle, die einen Brief mitgebracht haben, doch einfach auch dafür zu kommen und den Brief ganz persönlich Martin Grichting in die Hand zu geben.
Diese schriftlichen Erklärungen hatte der Bischof von allen Seelsorgen verlangt, welche die Pfarreiinitiative unterschrieben hatten und damit Druck machen wollen. Monika Schmid zum Beispiel steht dafür ein, dass auch Geschiedene in der Kirche die Messe mitfeiern dürfen oder Frauen Priesterinnen sein können. Anders sei eine kirchliche Seelsorge in ihrer Gemeinde nicht möglich. Die Pfarreileiterin hofft, dass Bischof Hohander irgendwann einlenkt.
Es ist natürlich schwierig, weil wir einen Bischof haben, der es schwierig ist, mit ihm zu reden. Und den Dialog, den wollen wir suchen. Ich hoffe, wir finden ihn irgendwo, dass wir wirklich miteinander Wege suchen können. Weil sonst driftet einfach, wir wollen keine Spaltung, aber es driftet einfach auseinander. Weil die Leute an der Basis haben andere Vorstellungen von Kirche.
Nach 2 Stunden packen die Ephretiker ihre Sachen wieder zusammen. Von der Kathedrale hoch über Chur steigen sie hinab zu ihrem Bus. Den Bischof haben sie heute nicht gesehen. Er hatte andere Termine.
Die Revolution in Tunesien begann mit einem jungen Gemüsehändler, der für seine Zukunft so wenig Hoffnung sah, dass er sich selbst anzündete und starb. Das löste die Revolution aus und heute vor 2 Jahren flüchtete Tunesiens Diktator Ben Ali ins Exil nach Saudi-Arabien. Seither kämpft das Land um den Aufbau einer neuen demokratischen Gesellschaft. Wirtschaftlich geht es der Bevölkerung aber noch schlechter als vor der Revolution. Offiziell sind mehr als 17% arbeitslos, in den ärmeren Regionen sogar über 50%. Besonders stark betroffen sind dabei ausgerechnet gut ausgebildete Jugendliche. Daniel Voll.
Tahtak Doua, Mitte 20, dunkle Locken, ist Jugendsekretär beim tunesischen Gewerkschaftsbund UGTT. Er sitzt in seinem Büro, schaut einen Moment zur Decke, wo ein Propeller brummend seine Runden dreht. 2011 war ein Urjahr der Jugend, sagt Tahtak Doua. Jugendliche Demonstranten haben damals die Revolution gegen die Diktatur von Ben Ali ausgelöst.
Moi, je me rappelle, l'année 2011, c'était l'année des jeunes. Et le commencement de cette année, elle a été révoltée.
Doch auf die Früchte dieser Revolution warten sie immer noch. Das Leben ist teurer geworden und die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Besonders hoch ist sie bei Jungen mit abgeschlossenem Studium. Offiziell liegt sie knapp unter 25%, tatsächlich dürften es aber wesentlich mehr sein, schätzt du als Gewerkschaftskollege Marwan Sherif. Denn ein Hochschuldiplom erschwere die Suche nach Arbeit sogar noch. Die vielen kleinen und mittleren Unternehmen in Tunesien arbeiten meist als Zulieferbetriebe für Kunden in Europa ohne eigene Entwicklung.
L'économie tunisienne n'absorbe pas ces demandeurs d'emploi parce que nos sociétés sont généralement des petites et moyennes entreprises qui travaillent dans la sous-traitance. Ils ont besoin d'ouvriers pour faire la manutention ou des techniciens. Ils n'ont pas besoin des ingénieurs. Il y a un déséquilibre entre la formation et l'enseignement. Et le besoin et l'économie.
Sie suchen keine Ingenieure, sondern vor allem Facharbeiter, für die es in Tunesien dagegen kaum Ausbildungsplätze gibt. Die tunesische Wirtschaft leidet unter der Krise in Europa, ihrem wichtigsten Markt. Während der Wirren der Revolution ist sie zusätzlich eingebrochen und hat sich noch immer nicht erholt. Die Regierung hat vor einem Jahr zwar 200.000 neue Arbeitsplätze versprochen, doch dieses Versprechen hat sie nicht einmal zur Hälfte eingelöst. Kein Wunder, dass die Unzufriedenheit in der Bevölkerung in den letzten Monaten spürbar wächst. Vor allem in den benachteiligten Provinzen im Süden Tunesiens, wo die Arbeitslosigkeit teilweise über 50% liegt. Auch darum versuchen noch immer Tausende illegal über das Meer nach Europa zu kommen, sagt Tahtak Doua und zündet sich eine Zigarette an.
Ils disent, ils brûlent les frontières. Or, ce qui est brûlé, c'est le rêve dans ce pays. Ils se sentent délaissés, avec aucun espoir. Donc, ils risquent leur vie pour trouver l'Eden.
Die Jungen nennen das, die Grenze verbrennen, auszulöschen. Aber eigentlich sind ihre Träume von einer besseren Zukunft verbrannt, sagt Doua, und nun riskieren sie ihr Leben, um in Europa das Paradies zu finden.
Daniel Voll war das. Nach dem Sturz von Ben Ali erklärten sich viele Länder bereit, Tunesien beim Aufbau eines demokratischen Staates zu helfen. Auch die Schweiz. Bisher hat die Eidgenossenschaft mit über 20 Millionen Franken sich eingesetzt. Wie? Roman Fillinger fragte nach.
Die Schweiz will mit ihrem Geld vor allem die wirtschaftliche Entwicklung in Tunesien fördern und die hohe Jugendarbeitslosigkeit senken. Eines der größten Projekte der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit DEZA richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen im wirtschaftlich schwachen Landesinneren. Dort, wo vor gut einem Jahr die tunesische Revolution ihren Anfang genommen hat. Gabriele Siegenthaler, Programmleiterin Nordafrika bei der DEZA, sagt, diesen KMU fehle oft das nötige Eigenkapital, um einen Kredit aufzunehmen.
Dort setzt unser Programm an. Wir bieten ein Darlehen, um das Eigenkapital einzubringen und damit kann dann auch das ganze System genutzt werden.
Also auf dem freien Markt Geld ausgeliehen werden. 2200 Arbeitsplätze hätten so geschaffen werden können, sagt Siegenthaler. 10.000 sind das Ziel. Dorthin zu kommen, werde wohl etwas länger dauern als gedacht. Die politische Instabilität vergrault nämlich nicht nur ausländische Unternehmen, sie verkompliziert auch die Entwicklungszusammenarbeit.
Das heißt, dass unsere Ansprechpartner gerade ja auch auf der öffentlichen Seite gewechselt haben. Das heißt dann, man muss die Beziehungen neu aufbauen. Das bedeutet einen gewissen Aufwand und auch eine gewisse Verzögerung.
Eine Verzögerung, die auch mit dem Übergang Tunesiens zu einer Demokratie zu tun hat. Auch hier versucht die Schweiz, das Land zu unterstützen, sei es beim Kauf von Wahlurnen, sei es beim Aufbau eines unabhängigen öffentlichen Radios. Schaut man die Zahlen des Bundes zum Engagement in Tunesien etwas genauer an, fällt auf, das Bundesamt für Migration hat 2012 rund 2 Millionen dort ausgegeben, viermal so viel wie im Jahr zuvor. Entwicklungshilfe, um die tunesische Einwanderung in die Schweiz zu verhindern? So eng sei der Fokus nicht, sagt Ziegenthaler.
Dort geht es nicht schmalspurmäßig um Migrationsinteressen der Schweiz oder zumindest nicht nur.
Sondern darum, in Tunesien gestrandeten Flüchtlingen aus Schwarzafrika zu helfen, in ihre Heimat zurückzukommen oder darum, jungen Tunesiern ein Praktikum in der Schweiz zu ermöglichen, mit der Idee, dass sie mit dieser Arbeitserfahrung bessere Chancen auf dem tunesischen Arbeitsmarkt haben.
Rendezvous gleich 1. Australien macht dieser Tage Schlagzeilen.
In Australien hat die Feuerwehr tausende Menschen in höchste Alarmbereitschaft versetzt wegen der sengenden Hitze.
Besonders gefährlich ist die Lage in New South Wales. Dort liegt etwa Sydney.
Meteorologen warnen vor einer erneuten Hitzewelle am Wochenende.
Die große Hitze in Australien, unser Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags, heute mit Daniel Hofer.
In Mali setzt die französische Armee ihre Angriffe gegen islamistische Rebellen fort, sowohl aus der Luft als auch am Boden. Die Islamisten ihrerseits griffen Stellungen der Armee Malis an und sie kündigten Anschläge in Frankreich an. Der Wieler Uhrenkonzern Swatch übernimmt den renommierten amerikanischen Uhren- und Schmuckhersteller Harry Winston. Der Kaufpreis beträgt insgesamt 1 Milliarde US-Dollar. Die SBB hat die neue Arbeitswoche mit Problemen im Bahnverkehr begonnen. So kam es am Morgen auf der stark frequentierten West-Ost-Achse zweimal zu Ausfällen und Verspätungen. Zuerst wegen eines Personenunfalls, danach wegen einer Stellwerkstörung.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.